Ich bin sozusagen eine Nadel im Getriebe der vielen anderen Akteure in dem Organismus Schule. Und wenn es gelingt, piekse ich an der richtigen Stelle und es kommt wieder was in Gang.
Kreativpotenziale?
Herzlich willkommen zu Hörbar, dem Podcast der Arbeitsstelle Kulturelle Bildung NRW, der kreative Potenziale hörbar macht. Ich bin Lena Marie Freund und unterhalte mich hier mit Menschen, die gemeinsam mit Schulen Kreativpotenziale entfalten. In dieser Folge berichtet Armin Kaster über Wege und Umwege, an Ziele zu gelangen und welche Bedeutung die Akupunkturnadel in der Zusammenarbeit mit Schulen für ihn hat. Hallo Armin, ich freue mich, dass wir uns heute hier in Remscheid live und in Farbe mal wieder sehen können. Wir haben uns ja erst auf Zoom kennengelernt. Wie bist du heute hergekommen?
Konkret mit dem Auto, innerlich in Erinnerung an Remscheid, ans Bergische Land, an meine Familie, an meine Ausbildung. Das ist hier, obwohl ich hier selten bin, aber so ein Hotspot für mich. Und von daher bin ich gefahren, umgeleitet worden und auf Umwege gebracht, gedankliche Art. Also eine schöne Anreise in diesen Zeiten, vor allen Dingen ohne Stau.
Du bist freier Autor und Künstler. War das dein Kindheitstraum?
Ja, das Zögern ist, deutet es zweigeteilt hin. Also mein Kindheitstraum war es, Schriftsteller zu werden. Und Künstler zu werden, das war gar nicht in meiner Lebensagenda vorgesehen. Und da bin ich reingerutscht. Es hat sich quasi aufgedrängt am Ende meines Studiums. Ich habe Sozialpädagogik studiert. Und es deutete sich immer mehr an, dass ich in die Kunst drifte. Und hatte das erfolglos zu vermeiden versucht und das Schreiben immer forciert. Und das wollte nicht gelingen. Und so bin ich dann über den Umweg des Künstlerischen dann doch zur Schriftstellerei gelangt und habe auf den ganzen Stationen bis dahin noch viel mehr gemacht, wobei ich sehr dankbar bin. Allerdings erst seit einigen Jahren, weil bis dahin war die Biografie für mich subjektiv relativ holprig. Wenngleich ich brav alles immer abgeschlossen habe, aber dennoch war der rote Faden nicht immer ganz erkennbar. Und jetzt bin ich 50, mal gucken, wie viele Fäden da kommen. Aber ich erkenne jetzt mehr.
Du hast gesagt, der rote Faden war nicht immer erkennbar. Gab es denn so einen Schlüsselmoment oder gab es irgendwo einen Moment, wo du gesagt hast, da hat sich das Wollknäuel erstmal so entsponnen, wo du gesagt hast, das war der Moment, auf den ich zurückblicken kann, da wusste ich, das will ich werden, das muss es sein für mich.
Wie es auch so ist, wenn man so einen Wollknäuel versucht zu entwirren, gibt es immer so kurze Erfolgsmomente, wo ein ganz langes Stück Schnur plötzlich wieder aufwickelbar ist. Und so habe ich einige Momente gehabt, wo ich dachte, jetzt habe ich's. Und das war natürlich auch falsch oder fälschlich angenommen. Es gab so Stationen, zum Beispiel, als ich 12 war, wurde mir klar, ich muss Schriftsteller werden. Und dann, als ich Mitte 20 war, hatte ich eine andere Erkenntnis. Und so ging das so nach und nach. Aber dass ich mir wirklich sicher bin, dass jetzt eigentlich alle Facetten gut miteinander in Jonglage sich befinden, war, als ich mein erstes Buch veröffentlicht habe. Weil das war wirklich so ein Moment, wo ein bisschen Ruhe kam. Oder falsch ist das Wort Ruhe, eher ein bestätigt sein, durchaus auf diesem Weg weitergehen zu können. Also vielleicht eine lange Zeitachse zwischen dem 12. Lebensjahr und dann vor rund 10, 11 Jahren, wo dann wirklich das erste Buch da lag. Also ich hatte davor schon Publikationen, aber der erste Roman war dann da. Und das war so ein wichtiger Schritt, dass es jetzt sinnvoll und mir entsprechend weitergehen kann.
Vielleicht gucken wir einmal zurück. Du hast verschiedene oder schon eine ganze Menge Bücher schon veröffentlicht, sowohl für Jugendliche als auch für Kinder. Was war denn dieses erste Buch, von dem du gesprochen hast, dein erster Roman?
Das war ein Splitter eines anderen Romans, den ich glücklicherweise im nächsten Jahr schreiben kann, der mir schon ganz lange im Herzen liegt. Und dieser Splitter war ein Jugendroman für sogenannte leseschwache Schüler. Ich nenne diese Romane eher Leichtleseromane, also eine einfache Sprache, große Schrift, nicht zu komplex. Und in dieser Reihe erschien dieser Roman im Jahr 2009. Und Das war ein Teil, ein Aspekt eines anderen Romans, den ich, wie gesagt, jetzt aktuell schreiben werde und bald veröffentlichen darf. Und da ging es ganz, ganz einfach um Spielesucht. Und ja, die Bücher haben immer, jedes Buch hat was zum Glück mit mir und mit meiner Begeisterung fürs Kulturelle zu tun. Und dieser Roman war wirklich ein Einstieg in die Erlaubnis, weitere Romane schreiben zu können.
Worum geht's da genau? Also ich muss sagen, ich kenne deinen Erstling nicht. Ich habe später ein anderes Werk von dir mal gelesen, aber den ersten kenne ich nicht. Worum geht's da?
Ein Junge spielt zu viel, gerät in Wirrungen mit seinem Alltag, seiner Familie, mit der Schule und muss letztlich den Ausstieg wiederfinden. So ein ganz klassischer Jugendroman. In dem Fall ein Leichtleseroman für Nichtleser. Das habe ich zunächst gar nicht so ernst genommen, diese Bücher. Mittlerweile nehme ich die ganz ernst, weil ich sehr viele Lesungen mache und wirklich mit diesen Nichtlesern zusammenkomme und sehe, das sind genauso Jugendliche mit Hoffnungen und Wünschen und Freuden und allem wie andere Jugendliche, nur die lesen halt nicht und sind der Bildung nicht ganz so nah und interessieren sich auch nicht so sehr für die Schule, aber haben dennoch gleiche oder ähnliche Bedürfnisse wie die, die das gerne machen in der Schule. Und für die habe ich dann zunächst geschrieben und habe das aber erstmal nicht ernst genommen. Es war so ein kleiner kultureller Dünkel, den ich da hatte. So die bessere Literatur, die kommt da noch. Und jetzt, seitdem ich eben verstärkt lese, seit 5, 6 Jahren, lerne ich die kennen, die diese Bücher lesen. Wenngleich ich viel Projekte in den sogenannten sozialen Brennpunkten gemacht habe. Aber das war wie abgekoppelt zu meinen Romanen. Das war eben halt die Projektarbeit, die ich gemacht habe mit meiner Kunst. Und als Kunstpädagoge, Sozialpädagoge, als Kunsttherapeut. Und dann Lesungen zu machen dazu, das war was Neues. Und das war der sogenannte Erstling. Und danach kamen eben halt auch andere Romane, wo ich dann auch andere Fragen behandeln konnte und wo es ein bisschen komplexer wurde und wo ich dann mit meiner Biografie auch noch verstärkt mit hineinkam, die ich auch mehr komponieren konnte und mir Zeit ließ. Und ja, dann das hat sich sehr schön aufgefächert.
Aufgefächert. Viele Facetten hast du. Du bist in ganz vielen Sparten, in ganz vielen Bereichen bist du unterwegs. Du hast gesagt, du führst Lesungen durch. In Schulen oder wo ist das häufig bei dir?
Das ist organisiert durch eine Agentur, deswegen habe ich auch so spät erst angefangen, weil ich das vorher selbst organisiert habe und das ist nicht mein Schwerpunkt. Und das ist auch kein roter Faden, den ich weiter verfolgen möchte, diese Dinge zu organisieren. Also ich spezialisiere mich auf die Inhalte und habe dann zum Glück eine Agentur gefunden, die das für mich übernimmt und dann gingen die Lesungen los. Und ich lese eben in Schulen. Das ist eine Agentur für Schullesungen. Das heißt, ich komme da an einem Tag in der Woche morgens um 8 in eine Aula oder einen anderen Saal. Da sitzen dann 100 Jugendliche oder Kinder und die werden dann mit meiner Lesung zwangsbeglückt und wissen nicht, was ihnen passiert, weil ich keinen Bestseller geschrieben habe. Und dann muss ich um deren Aufmerksamkeit kämpfen, hätte ich fast gesagt. Aber ich bemühe mich um deren Aufmerksamkeit. Und indem ich lese und mich mit ihnen unterhalte und Bilder zeige, Filme zeige, ins Gespräch komme, das ist dann quasi eine Lesung mit interaktivem Hintergrund. Und die Lesungen sind eben weitestgehend, ich kann das jetzt nicht in Prozenten benennen, aber überwiegende Teil in Schulen. Ich mache auch abends Veranstaltungen oder in Bibliotheken lese ich auch, aber das ist vom Verhältnis relativ gering.
Und wie machst du das genau, die Kinder und Jugendlichen dann von deinem Text oder von dir als Autor zu begeistern? Du hast gesagt, das ist gar nicht so einfach immer.
Genau das war der Grund, warum ich auch so spät angefangen habe zu lesen. Weil ich mache Projekte und da begeistert das Material und die Idee und das freie Arbeiten können. Und das ist mir vertraut seit über 2 Jahrzehnten. Und dann habe ich aber die ersten Lesungen gemacht und dachte, wie soll das gehen? Das sind nicht 30 Jugendliche oder Kinder, sondern 3 bis 4 Mal so viel. Und die sitzen und hören. Und ich habe es einfach ausprobiert und es hat funktioniert. Und das hat mich gewundert. Und dann habe ich weiter ausprobiert, auch reflektiert und die Lehrer und natürlich die Schüler gefragt, so was braucht ihr denn noch so, was wollt ihr denn noch haben? Und so kam eins zum anderen, sodass es eine Mischung aus klassischer Lesung ist, aus Gespräch, dass ich Fragen stelle, dass ich mich was fragen lasse, dass ich auch alles beantworte und zum Teil auch eben Fotos und Filme zeige, um eine gewisse Strukturierung und Auflockerung in diese Zeitfenster zu bringen von ungefähr 60 bis 70 Minuten, wo gelesen wird. Meistens lese ich ein bisschen länger, wenn es sich dann gut ergibt. Und wie ich das schaffe, die zu begeistern, weiß ich nicht. Ich habe aber ein Gespür dafür, ob das läuft oder nicht. Und wenn Applaus mit Füßen gemacht wird, dass sie dann abhauen oder was anderes gemacht wird, dann muss ich irgendwas anderes ausprobieren. Da kommt mir ja zum Glück meine Projektarbeit zugute. Da habe ich so hoffentlich ein paar Begeisterungstricks entwickelt.
Stichwort Projektarbeit. Was meinst du da genau? Was sind da deine Erfahrungen? Was machst du?
Das, wie gesagt, mache ich schon länger. Ich bin im überwiegenden Teil in Schulen unterwegs und mache freie Projekte im Gestalterischen, aber auch im Literarischen. Aber Schwerpunkt ist das Gestalterische. Ich verstehe diese Projekte als ein Gegengewicht zur Schule, also zu dem vielleicht in Anführungszeichen gesagt, in diesem normalen Kunstunterricht. Ich bin nicht Kunstlehrer, das heißt, ich versuche gestalterische Neugierde, Experimentierfreude bei den Schülern zu wecken. Ja, ich nehme die insofern ernst, als dass ich dann nicht hintenrum doch eine Vorgabe mache. Also wenn ich behaupte, ihr dürft was ausprobieren, dann müssen sie es auch bewiesen bekommen. Ich glaube, ich gehe mehr mit einer Haltung da rein als mit einer Methode. Ich habe nicht im Vorhinein die Idee, dass jetzt Ölmalerei oder Holzschnitzerei oder so gelernt werden sollte, sondern ich fange an mit dem, was ich kenne und gucke, was sich daraus entwickelt mit den Schülern. Ob es da vielleicht irgendwelche Abfahrten in eine andere Richtung gibt oder ob ich wieder einen Impuls setzen kann und so. Das ist so im Groben das, was ich mache. Also ich arbeite konkret gerne mit Papier, mit Pappen, Scheren, Kleber und Farben. Und das ist im Grunde Material, was nicht teuer ist und wo jeder drankommt. Das ist mir insofern wichtig, als dass die Schüler auch im Nachhinein, gerade bei Grundschülern und gerade jetzt in diesen Tagen, ist mir wichtig, dass die Kinder das auch zu Hause machen können. Dass sie nicht also erstmal einen großen Fundus brauchen, um in diesen Zustand des ich bewirke was, ich bin wirksam im Tun erleben zu können. Sondern dass sie wirklich mit einfachen Materialien ihre Fantasie anregen.
Wir sprechen ja hier im Rahmen des Programmes Kreativpotenziale entfalten. Und ein Ziel des Programmes ist es ja, kulturelle Schulentwicklung zu unterstützen. Wenn du jetzt in Schulen gehst, so wie du es gerade beschrieben hast, du möchtest möglichst niedrigschwellig, so habe ich das verstanden, mit Materialien, was die Kinder auch zu Hause umsetzen können und nutzen können, möchtest du arbeiten. Darüber hinaus, was sind vielleicht so Tipps für Lehrerinnen und Lehrer oder auch Erfahrungen, wo du sagst, das wäre spannend, das könnte reizvoll sein, das ist vielleicht auch ein guter Ankerpunkt, darauf achtest du?
Also die Frage ist eigentlich sehr, sehr komplex und ich will sie so einfach wie möglich beantworten. Ich glaube, sagen zu können, dass ich nicht sagen kann, was ich Lehrern raten möchte, sondern ich würde sie nur bitten, neugierig zu sein für gestalterische Problemlösungswege oder für Experimentierwege. Damit meine ich, ganz einfach gesagt, wenn ich etwas mache, was mir Freude bereitet, dann kann ich das wunderbar weitergeben. So bin ich in diese Kunst hineingestolpert, in die ich ja gar nicht hinein wollte als Pädagoge. Aber es war eine eigene Begeisterung und Leidenschaft für das Gestalterische. Das hat mich dahin geführt und hat mich wie so ein Stein, den man ins Wasser wirft, immer weitere Kreise ziehen lassen in diesem Bereich. Und ich glaube, das kann sehr hilfreich sein, wenn man jenseits eines Lehrplans und jenseits dessen, was man in Schule machen sollte und muss, wenn man das einsetzt, wenn man im Grunde das macht, was man möchte und was man kann oder was man sich zutraut oder was einen neugierig macht. Und dieser Ansatz ist das. Das verfolge ich auch in der Arbeit. Das ist ein anderer, kein Schwerpunkt, aber ein Nebenprodukt meiner Arbeit, dass ich Fortbildung gebe für Erzieher, für Lehrer, für Sozialpädagogen. Und versuche, oder für angehende Lehrer, und versuche hervorzubringen oder dabei zu helfen, zu erkennen, was einem wirklich Freude bereiten könnte.
Also Ausgangspunkt ist die Motivation des Teilnehmenden. Habe ich das so richtig verstanden? Was motiviert dich in der Arbeit mit Schulen, mit Kindern und Jugendlichen? Ich glaube, der Einsatzort Schule ist sicherlich noch mal anders, als jetzt beispielsweise, wenn du eine Lesung in einer Bibliothek gibst.
Also der Einsatzort Schule ist, ich glaube, das ist auch oft ein Grund, warum jemand Kinder- und Jugendromane schreibt. Die Motivationsquelle ist die eigene Kindheit und Jugend. Und ich habe Schule mit all ihren Facetten erlebt. Und dazu gehören auch tolle Facetten und auch schwierige Facetten. Und ich habe so als Eigenschaft auch, was mir Schwierigkeit bereitet, das gucke ich mir nochmal besonders an, weil da muss irgendwas sein, was mir noch nicht ganz klar ist. Und mich begeistert, da gucke ich erst recht hin, weil es macht ja Freude. Und ich habe einen großen Teil meiner Kindheit und Jugend in der Schule verbracht. Und das hängt in mir. Ich hatte mich allerdings nicht entschließen können, Lehrer zu werden. Aber ich finde die Schule als einen Sozialort, als einen Experimentierort grandios. Vor allen Dingen, weil ich ja als Künstler in die Schule komme und nicht machen muss, was üblicherweise in der Schule passiert und mich trotzdem verpflichtet fühle für diejenigen, die dort sind, wenn ich dann auch da bin. Also ganz konkret, ich mache ein Projekt in einer Schulklasse oder in einer AG oder so. Und dann bin ich natürlich Gast dieser Schule und da gelten für mich die Regeln in der Schule und gleichzeitig gelten aber auch meine Regeln. Die müssen nicht konform gehen mit den Regeln des Kunstunterrichts und das, glaube ich, macht auch Sinn. Das macht auch meine Arbeit sinnvoll. Wenn sie Sinn macht, macht sie an der Stelle, glaube ich, wirklich Sinn, weil etwas anderes erlebt werden kann.
Was ist dir besonders wichtig in so einer Kooperation, damit du das genau entfalten kannst, dieses andere?
Was mir wichtig ist, ist eigentlich ein Interesse an dieser Arbeit. Also ich interessiere mich für die Schule, deswegen bin ich ja dann da. Und es wäre schön, wenn man gemeinsam es schaffen kann, sich anzunähern, sei es die Schüler oder die Lehrer. Dass man sich annähern kann und sich füreinander interessiert und nicht in seinen Schubladen bleibt. Weil das ist ja auch das, was ich versuche, mit den Kindern und Jugendlichen umzusetzen. Dass sie ausprobieren und was Neues sich wagen zu erkennen. Das ist bei den ganz Kleinen noch leichter. Und das wird dann zunehmend ein bisschen komplizierter und endet dann letztlich bei den Erwachsenen. Und da bin ich dann auch bei den Lehrern. Und da würde ich mich freuen, wenn die bestenfalls sogar mitmachen. Und das Lernen am Modell funktioniert in der Tat, in meinen Kursen zumindest. Und ich freue mich sehr, wenn die Lehrer mitmachen. Das ist etwas, glaube ich, was ich als so zentral in der Arbeit sehe.
Jetzt ist das natürlich ein bisschen eingeschränkt. Aktuell sind wir ja fast alle zu Hause im Homeoffice, in der Schreibstube vielleicht auch. Als Autor ist das ja häufig der Ort, wo dann auch ganz viel Arbeit stattfindet. Dennoch, so wie ich dich jetzt auch erlebe, ist essentiell für dich die Arbeit mit dem Gegenüber, mit den Kindern und Jugendlichen, diese Resonanz. Erhältst du die gerade so als Autor oder sagst du, ich bin froh, wenn es vorbei ist und freust dich auf den nächsten Kontakt? Wie sieht das aktuell bei dir aus?
Beides. Wasser sucht sich seinen Weg, würde ich sagen. Also die wenigen Kontakte, die derzeit da sind, sind umso intensiver. Am Anfang dieser Krise war ich froh, erstmal aus dem Rad der sozialen Kontakte herauszukommen. Das ist alljährlich so, wenn das Schuljahr herum ist und die Sommerferien beginnen, habe ich erst mal ein paar Tage keine sozialen Kontakte. Und das ist jetzt vorgelagert worden. Also ich freue mich auf die Kontakte sehr. Die jetzt schon so langsam wieder beginnen, sind umso wertvoller auch. Und die Schreibstube, die ich mir eben in meinen Alltag einbaue, die hat ja jetzt so ein Übergewicht. Und allerdings bin ich da auch noch nicht satt. Also es hält sich schon so im Gleichgewicht, weil ich habe beide Bedürfnisse. Das Bedürfnis nach Ruhe und das eben nach Kontakt und nach Zusammenarbeiten. Und jetzt ist gerade das eine stärker als das andere. Ich würde es nicht aufwiegen. Neben all dem, das betone ich natürlich, was gerade nicht gut ist in dieser Zeit, gibt es sehr wertvolle Momente, die in den letzten Jahren, zumindest in meiner Berufsbiografie, auch ein bisschen zu kurz gekommen sind.
Und wir probieren neue Formate aus. Jetzt können wir uns zwar heute hier, ich sag mal, in 3D treffen, aber wir haben uns über Zoom kennengelernt. Das ist zum Beispiel ein Format, was wir vorher auch als Arbeitsstelle noch nicht so mit Referenten oder Partnern so erprobt hatten. Da lernen wir ganz viel Neues kennen. Und ich finde es auch total spannend, mal zu überlegen, wie kann man eigentlich den Kontakt, auch sag ich mal, im Kreativen, im Künstlerischen, tatsächlich miteinander auch entwickeln und aufbauen. Ich glaube, da passiert auch aktuell ganz, ganz viel, wie man auch immer wieder sehen kann. Und ich glaube, da liegen auch noch Potenziale, die wir vielleicht noch gar nicht so erkannt hatten bisher. Ne?
Ja, das sind so wie Diamanten im Boden, die man ausgräbt und sich wundert, was ist das, wenn man es vielleicht vorher nicht gesehen hat. Und es funkelt schon mal ganz schön, so ein Bildschirm ja auch. Also es sind neue Formen. Und ich glaube, ich habe aber auch einen Monat gebraucht, um aus dieser Schockstarre des jetzt wird alles digital herauszukommen, um dann wieder beweglich zu werden. Die ersten Videoversuche, die ich gestartet habe, direkt am Anfang, Mitte März. Die sind insofern kläglich gescheitert, als dass ich nach einer halben Stunde fix und fertig war. Und wie nach einem Projekttag in der Schule erschöpft im Wohnzimmer saß und dachte, das ist leider nicht mein Medium, das war's jetzt. Und wie jede neue Sache, die man macht, muss das auch ein bisschen wachsen. Und ich muss da ein bisschen reinkommen in diese Technik. Ich hatte mich letztlich, das war so eigentlich die Rettung für diese Videos, die ich jetzt beginne zu drehen. Ich habe viele Jahre ohne Mikrofon gelesen. Und egal wie groß der Saal war, das war da letztlich die reine Furcht vor dem Mikrofon, wo ich dann überall zu hören bin. Und als ich das erste Mal mit Mikrofon las, habe ich gemerkt, was ich mir all die Jahre genommen habe, wie leicht und schön das ist, mit einem Mikrofon zu lesen. Also, die neuen Medien bieten viele Möglichkeiten. Und gleichzeitig bin ich mir sicher, dass das andere bleiben wird.
Ich bin auch überzeugt davon. Kulturelle braucht die Dreidimensionalität, das Haptische, das Sinnliche. Und wir würden uns um einen Grundstock des Menschseins auch nehmen, wenn wir, uns nur noch reduzieren auf das Digitale. Und dennoch lernen wir ganz, ganz viel kennen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz schön. Wenn wir jetzt beim Sinnlichen bleiben, was berührt dich tatsächlich in deiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen oder mit LehrerInnen?
Also ich fange an bei den Kindern. Ich versuche das so in einfachen, kurzen Sätzen zu machen. Bei den Kindern begeistert mich deren Unbestechlichkeit und dass die durch ihre Weltwahrnehmung, ihrer kindlichen Art zu sein, eigentlich das erwachsene Denken wieder ins Lot bringen. Ich finde Kinder ganz klug und gesund, beherzt meistens und einer wirklich klaren Sicht auf die Dinge. So, das Märchen von des Kaisers neuen Kleidern ist mir da so ein bisschen das Vorbild. Also das begeistert mich an dieser Arbeit mit den Kindern und natürlich dann auch deren Ergebnisse im Gestalterischen. Da lerne ich so viel von, was Kinder machen, wenngleich die dann aber auch wieder einiges von mir lernen können. Dann ist das auch der Kurzexkurs zu den Lehrern, weil wenn die auch mitmachen, wenn diese Verbindung da ist, dass die Lehrer sehen, was die Arbeit von mir mit den Kindern bewirkt. Und wenn die Kinder sehen können, wie die LehrerInnen mit mir kommunizieren, lernen die auch eine Menge. Erleben ihre Lehrerin, ihren Lehrer einmal in einer anderen Rolle auch, wenn sie selbst was tun. Und das Gleiche ist wiederum für mich, dass ich sehe, wie andere, wie Erwachsene mit Kindern kommunizieren. Das ist ein Beobachtungsgeflecht, was ich jetzt denke ich an die Grundschule dort sehr stark mitbekomme, gilt gleich auch für Jugendliche. Und das Besondere bei der Arbeit mit Jugendlichen ist für mich, oder ist das fasziniert mich, deswegen habe ich auch mehr Jugendromane geschrieben als Kinderbücher. Die Jugendlichen sind einerseits noch so unbestechlich wie die Kinder und die haben auch so eine klare Sicht, aber die haben so mitunter so eine uncharmante Art, das zu kommunizieren. Und die verlieren gerade das Restkind in sich und sind aber noch nicht so ganz erwachsen und da ist das Spiel noch nicht entschieden. Und an diesem Punkt mit denen zusammenzuarbeiten oder diesen Punkt in deren Leben zu begleiten und zu sehen, das finde ich in dem Sinne höchst poetisch, weil die sind ja mehrere und die nichts für viele Jugendliche ist weniges schlimmer als emotional sichtbar zu sein. Und die Versuche, das nicht zu sein, sind zum Teil auch so rührend und gleichzeitig so ernst zu nehmen. Und die Intensität des Erlebens, auch bei Kindern, das ist schon für mich als kreativ, schöpferisch Tätiger wirklich ein faszinierendes Feld.
Du hast mal gesagt, ich bin eine Akupunkturnadel und piekse. Was hast du damit gemeint?
Ja,
völlig aus dem Zusammenhang gerissen.
Ja, nee, gar nicht. Ist ja alles in einem Zusammenhang, würde ich sagen. Also die Akupunkturnadel ist für mich ein schönes Bild für, wenn man diesem Gedanken oder dieser Behauptung folgen möchte, dass es Energieströme gibt im Körper, die durch Akupunkturnadeln, durch gezielte Stiche oder Piekser, ist ein besseres Wort, wieder in Gang gebracht werden, so würde ich meine Arbeit gern als so etwas sehen. Ich bin sozusagen eine Nadel im Getriebe der vielen anderen Akteure in dem Organismus Schule und wenn es gelingt, piekse ich an der richtigen Stelle und es kommt wieder was in Gang. Ich kann versichern, dass ich nicht in die Schule komme und bis aufs Blut steche und dass man danach, es bereut mich eingeladen zu haben, aber wenngleich ich auch Kollegen kenne, die in der Tat das so machen, die also wirklich erstmal den ganzen Laden in Schwung bringen und dann sagen, tschüss, ich bin dann weg und dann ist da so ein Scherbenhaufen. So verstehe ich meine Arbeit nicht. Ich irritiere durch eine vermeintlich zu einfache Aufgabe und überlasse die Schüler dann mit der Frage, wie soll ich das denn jetzt machen? Das ist im besten Sinne die Haltung des Künstlerischen, dass man durch Irritation, durch Überforderung eine Aufmerksamkeit schafft, um etwas Neues zu erleben, um eine Grenze zu überschreiten. Und das ist letztlich die Akupunkturnadel.
Ja, schön. Ja, danke dir. Ich finde es ein tolles Bild. Weil pieksen heißt ja nicht, dass der Schmerz so groß wird, dass man nicht weitermachen möchte. Aber man wird in irgendeiner Weise aus der Komfortzone herausgeholt. Und das fand ich daran so spannend an diesem Ausdruck.
Die Komfortzone ist aber kein, wenn ich das Bild weiterdenke, so aus meinen Erfahrungen, auch mit meiner Biografie, diese Komfortzone ist oftmals aber auch ein Dämmerzustand. Wenn ich jetzt auf der einen Seite piekse und aus dem Dämmerzustand heraushole, ist vielleicht erstmal so ein böses Erwachen da. Und böses Erwachen setzt ja so einen langen Schlaf voraus. Und das pendelt sich dann, das sind alles nur Bilder, ne? Alles nur Worte, aber es pendelt sich bestenfalls so in einem Zustand vergleichbar mit diesem Flow-Erlebnis ein. Also Flow-Erlebnis jenseits von Überforderung und Unterforderung, einfach im Tun aufzugehen als Definition, ist dann der Dämmerzustand, ist diese Unterforderung, in dem Fall meine Profession im Gestalterischen. Warum auch immer, sind viele unterfordert und der Piekser macht wach und schafft zunächst bestimmt auch eine Überforderung. Mhm. Und daraus kommt dann so mein Wunsch und auch bestätigt durch manche Erfahrung, kommt dann ein Flow-Erlebnis, wo man einfach dann arbeitet. Und das dann nochmal bezogen auf ein Konzept, was ich mitbringe, ist, ich verstehe es, meine Arbeit ganz oft neben der Akupunkturnadel als so eine Art Ping-Pong-Spiel. Ich mache einen Aufschlag und dann kommt was zurück. Und das kann ich dann wieder nehmen, um etwas Neues zu initiieren. Um vielleicht zu erkennen, ach, da geht das Interesse hin. Lass uns vielleicht da weiterschauen. Und dann habe ich natürlich bestenfalls auch die Ideen und die Methoden, um das begleiten zu und auch initiieren zu können und begleiten zu können. Um ein Flow-Erlebnis zu halten.
Überforderung, Unterforderung, hast du gerade gesagt. Ich erlebe das ganz, ganz viel oder wir in unserer Arbeit bei Kreativpotenziale entfalten, im Kontakt mit LehrerInnen, dass kulturelle Bildung teilweise als Überforderung, das jetzt auch noch im Unterricht, wahrgenommen wird. Warum sollte deiner Meinung nach kulturelle Bildung in Schulen einen Raum finden? Warum ist das so wichtig? Vielleicht jetzt auch gerade in Corona-Zeiten, aber auch unabhängig von Corona-Zeiten.
Diese Antwort wird, glaube ich, zu allen Zeiten oder in verschiedenen Zeiten anders gegeben. Jetzt konkret in diesen Corona-Zeiten, nenne ich sie auch mal, kann ich es ganz einfach beantworten. Ich war am Dienstag dieser Woche in einer Grundschule und ich kenne die Kinder dort. Und also das war eine vierte Klasse, 5 Kinder in einer Notfallgruppe in einer vierten Klasse. Und die haben dort gesessen und ich habe sie nicht wiedererkannt. Die waren wirklich bedrückt. Ich glaube auch, dass die bedrückt waren, aus nachvollziehbaren Corona-Gründen. Und danach war eine gute Stimmung in dem Raum. Und das ist etwas, was ich mir jetzt in diesen Tagen wünsche, dass die Kinder lachen und sich freuen können. Das ist ein Teil einer Antwort, die ganz viele Facetten hat. Ich gebe vielleicht noch ein oder zwei Beispiele, was das auch noch bewirken sollte oder könnte, dass vielleicht gewisse Dinge entschleunigt werden. Das war so die Zeit vor Corona. Dass Kinder auch mal nichts tun. Ganz bekannt ist für Menschen, die Kunstprojekte machen, ich bin fertig. Und dann können die das auch sein. Und dann müssen die auch nicht sofort, oder was soll ich jetzt tun? Die müssen nicht sofort was tun. Ich habe dann immer die Bitte, dass sie dann die anderen nicht nerven dabei, wenn sie gerade nichts zu tun haben. Oder ich schlage ihnen vor, dass sie ein bisschen warten und das Bild mal rumdrehen und mal aufstehen oder auf den Stuhl und dann von oben schauen, ob mir vielleicht noch was dazukommen könnte. Oder ob das Gleiche nochmal gemacht werden kann als Double, das aber nicht gleich ist. Und da gibt es schon Dinge zu tun, aber grundsätzlich muss nichts getan werden. Das würde ich mir auch wünschen, dass ein bisschen weniger getan wird. Dass eben gerade das, und das ist vielleicht das Prinzip auch wieder der Akupunkturnadel, dass genau das gemacht werden kann, was zu kurz kommt. Das würde ich mir wünschen. Ich habe vor vielen Jahren, als ich meine Diplomarbeit schrieb, wurde mir klar, dass ich ein Motto von Michael Ende voranstellen muss, was ich natürlich jetzt nicht wörtlich wiedergeben kann, aber prinzipiell ist es, oder von der Aussage ist es das, dass der Held der Geschichte, der kann in dieses Fantasien gehen und der kann aber auch wieder zurückkommen. Und es wird dann gesagt, dass das nicht alle können. Und das würde ich mir wünschen, dass man da hineinkommt, aber auch wieder zurückkommt, um beides wieder miteinander zu verbinden. Also bestenfalls ist meine Arbeit eine Ergänzung zur Einseitigkeit oder die Aufhebung der Einseitigkeit. Ich weiß, dass das nicht mit einem Projekt getan ist. Und ich weiß aber auch, dass in allen Gruppen und Institutionen und Schulen und Klassen und wo auch immer Menschen zusammenkommen, gewisse Einseitigkeiten bestehen. Und das beantwortet auch nochmal deine andere Frage, was ich mir wünsche von den Projektteilnehmern, dass da wenigstens eine Offenheit da ist und auch eine Ehrlichkeit, wenn vielleicht die Akupunkturnadel doch ein bisschen zu sehr gepiekst hat, wenngleich, wie gesagt, ich da keine schlechten Erfahrungen gemacht habe.
Du bist ja bei uns Referent im Projekt Kreativpotenziale entfalten. Was hast du uns heute mitgebracht, vielleicht als kleinen Impuls, als kleines Schnupperangebot, vielleicht zum Ausprobieren?
Das passt eigentlich an der Stelle perfekt. Das ist eine vermeintlich ganz einfache Übung, die es aber in sich hat. Ich lache deswegen, ich habe im letzten Schulhalbjahr, dem ersten Schulhalbjahr, in einem sogenannten sozialen Brennpunkt in der vierten Klasse die ganze Klasse überfordert, indem ich sagte, und das ist die Übung, mal ein grünes Bild. Also wir haben vorher den Raum vorbereitet mit Wasserfarben und Zeitungspapieren und Pinseln und Blättern und dann die Aufforderung, male ein grünes Bild. Und dann kommen natürlich immer Fragen, also bekannte Fragen. Jeder, der in der Schule arbeitet, kennt sie, darf ich, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich habe immer geantwortet, male ein grünes Bild. Und dann haben die im Rahmen ihrer Möglichkeiten und ihrer Vorerfahrungen angefangen, ein grünes Bild zu malen. Die einen haben sofort angefangen, eben ein grünes Bild zu malen. Die anderen mussten erst vergewissern, ob sie das denn dürfen, so wie sie das wollen. Und aber wie will ich das denn wirklich? Also immer wieder die Rückversicherung zu mir, was soll ich denn jetzt malen? Ein grünes Bild. Und letztlich kamen viele verschiedene grüne Bilder dabei heraus, mit verschiedenen emotionalen Höhen und Tiefen. Und wir haben die Bilder dann zu einem großen Bild vereint und festgestellt, dass es eben halt zum Thema Vielfalt eben viele verschiedene Möglichkeiten gibt, einen einfachen Auftrag zu erfüllen, mal ein grünes Bild. Das ist ästhetisch einerseits ansprechend, diese große grüne Wand aus fast 30 A4-Formaten. Das ist aber auch emotional interessant. Und danach war meine Erfahrung, ist durch diese Klasse, was mich und meine Anforderungen und Aufträge angeht, ein Ruck gegangen, weil die genauer zugehört haben. Weil ich kann natürlich auch, wie man so sagt, mir den Mund fusselig reden, wenn ich etwas versuche zu erklären. Und das Schöne und Geniale war, male ein grünes Bild. Wenige Worte, und aber eine breite Möglichkeit, das umzusetzen. Das habe ich auch mit Erwachsenen, mit Studenten der TH Köln auch schon gemacht. Und da ist dann schön zu sehen, wie reserviert die mit ihrer Unsicherheit umgehen.
Mhm. Du hast gesagt, also der Arbeitsauftrag ja. War, male ein grünes Bild. Kann ich jetzt morgen nachmachen in meinem Unterricht?
Sofort.
Was brauche ich denn sonst noch dafür?
Wasserfarben, Pinsel, Papier.
Und alle Farben kann ich nehmen oder schränkst du da nochmal ein?
Male ein grünes Bild.
Okay.
Vielleicht eine Anekdote dazu. Ein pfiffiger Schüler hat die Farbe Blau genommen und einfach das Wort Grün auf das Papier geschrieben.
Oh ja, gute Idee.
Fand ich super. Und er hat das so provozierend gemacht und guckte mich immer und wartete darauf, dass ich sage, du sollst aber ein grünes Bild. Aber er hat ja ein grünes Bild gemalt. Auf seine Weise. Das ist mir wichtig, dass es viele Wege gibt, die nach Rom führen. Und dass ich nicht die, man kennt sie ja, die 25 Clowns-Köpfe zu Karneval im Flur vor der Klasse sehe, wo je nach Gelingen der Aspekte, die dort sind, dann über das Bild entschieden wird. Was aber von mir nicht abgelehnt wird. Ne? Dass ich eben, spreche gerade so süffisant über die 25 Clowns, aber das ist auch ein probates Mittel, um Kunst zu unterrichten. Und das ist für mich auch in Ordnung. Aber es sollte eben halt nicht separat bleiben, sondern auch noch was dazukommen können. Und da ist so eine Übung wie mal ein grünes Bild ganz hilfreich, auch seine Klasse mal kennenzulernen. Also die sind, ich kannte die ja vorher schon. Ich habe ja mit denen wöchentliche Projektarbeit gemacht. Und aber da wurden die nochmal ganz lebendig. Und auch andere kamen plötzlich zum Vorschein. Während die Schwierigen, das ist auch interessant, das fällt mir gerade ein, der Junge, den ich natürlich jetzt nicht namentlich erwähnen werde, aber der dann mit blauer Farbe grün schrieb, der war ganz relaxed in dieser Stunde, ne?
Ja, ja.
Also diese Übung vielleicht noch konkret auch, so mit Vorbereitung und so eine Schulstunde ist völlig genügend.
Mhm, okay. Ja. Und als Zielsetzung, was bezweckst du damit? Vielfalt möchtest du sichtbar machen? Vielleicht noch was anderes?
Vielfalt wird sichtbar dadurch. Ich möchte, dass sie mit einer Irritation kreativ umgehen lernen. Das ist jetzt für diese eine Übung ein Wunsch. Und ich kann dann mit denen eigentlich ganz gut in Kontakt auch treten. So, ich habe diese Übung oder diese Einheit eingesetzt, als ich die schon ein paar Wochen kannte. Und ich hatte das Gefühl, das ist auch intuitiv, dass die könnten jetzt mal so eine kleine Irritation vertragen. Das läuft gerade schon zu gemütlich hier. So, wir hatten so in den Gruppenphasenbildern so die störende Phase schon hinter uns, lief alles schon so gemütlich. Und das ist ganz gut, dann auch nochmal einen kleinen Piekser zu setzen. Aber ist auch nicht so verkehrt, das in so schwierigen Klassen zu machen. Die werden dadurch nicht noch wilder.
Ja, ich bin gespannt auf dein Angebot, auf deinen Dreitäger im Rahmen des Programmes. Und danke dir, dass du heute das Gespräch mit mir geführt hast. Mir hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke auch.
Kreativpotenziale.